Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jetzt geht es um eine wirklich außergewöhnliche Ausstellung. Eine Ausstellung im Schwulenmuseum in Berlin über sexuellen Missbrauch in der queeren Community. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder durch Menschen, die selbst marginalisiert waren und sind. Diese Ausstellung erzählt davon, wie sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern legitimiert wurde, indem ihnen eigene körperliche Grenzen abgesprochen wurden und diese Übergriffe auch lange verharmlost worden sind. Birgit Bosold ist verantwortliche Kuratorin im Schwulenmuseum in Berlin, das damit auch seine eigene Geschichte aufarbeitet, weil dort sogenannte Knabenliebe noch bis vor 10 Jahren rechtfertigt wurde. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie genau setzen Sie sich mit diesem Teil der eigenen Geschichte auseinander?
Wir beschäftigen uns mit den Allianzen, die es in den 70er, 80er und auch bis in die 90er Jahren noch der Schwulenbewegung und auch teilweise der Lesbenbewegung mit pädosexuellen Aktivisten gegeben hat. Das beschäftigt uns, wie eine Bewegung, die sexuelle Selbstbestimmung auf ihre Fahnen geschrieben hat, in ihren Räumen sexualisierte Gewalt geduldet bzw. legitimiert hat.
Man hat offenbar dort Schutz, um es mal zynisch auszudrücken, man hat offenbar Schutzräume geschaffen für Erwachsene, die mit einem gewissen ideologischen Überbau sich Minderjährigen genähert haben und sie missbraucht haben.
Man hat auf jeden Fall Räume geschaffen, in denen diese Taten geduldet waren oder und eben auch legitimiert wurden, indem es eine mentale, politische Unterstützung für die Forderung gab, dass das legitim ist. Das hat man geschaffen, ja.
Es wirkt so, als dass die Aufarbeitung erst sehr spät begonnen hat, dieser Phase. Also eigentlich erst vor ein paar Jahren so richtig begonnen hat. Vielleicht auch im Kontext natürlich der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, aber auch in der evangelischen Kirche, dann diverse katholische Internate und vieles andere mehr. Dann gab es Debatten über die Westberliner Grünen in den 70er und 80er Jahren, welche Rolle die dort gespielt haben, etc. Da gab es viele, viele Beispiele und viele Anlässe. Was war das für eine Aufarbeitung, die in den letzten Jahren da passiert ist und welche Rolle spielt da auch? Und da geht es ja um das Museum, in dem Sie da als Kuratorin diese Ausstellung mit betreuen, das Schwule Museum. Welche Rolle spielte das Schwule Museum bei all dem?
Ich würde sagen, dass die Aufarbeitung dieser spezifischen Konstellationen, mit denen wir uns beschäftigen, dass die noch gar nicht richtig angefangen hat. Unsere These in der Ausstellung ist, dass Anfang der 1990er Jahre hat sich in der queeren Bewegung eine bürgerrechtliche Strömung durchgesetzt. Man wollte zivilrechtliche Gleichstellung, man wollte gesellschaftliche Anerkennung, man wollte quasi in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und in dem Zuge wurden die Allianzen mit dem sogenannten pädosexuellen Aktivismus verabschiedet. Das wurde aber relativ sang- und klanglos gemacht. Da wurde dann nicht mehr darüber geredet, warum die überhaupt mal bestanden haben, oder es wurde in dem Sinne auch nicht aufgearbeitet, was da passiert war, sondern diese Allianzen waren dann einfach passé, weil man eben eine bürgerrechtliche Politik verfolgt hat. Und wenn man so will, ist seitdem, das war Anfang der 1990er Jahre, ist eigentlich in unserem spezifischen Kontext nicht viel passiert. Ich denke, eine Wende gesamtgesellschaftlich war auf jeden Fall Canisius-Kolleg, die Odenwaldschule und dann später bei den Grünen. Dadurch hat sich sozusagen insgesamt gesamtgesellschaftlich eine größere Sensibilität herausgebildet, dass man sich damit beschäftigen muss. Und ich würde sagen, dass in dem Zusammenhang gerade auch mit der Aufarbeitung der Grünen, die ja auch bei uns im Archiv geforscht haben, weil es gibt ja sehr enge Verbindungen zwischen der Schwulenbewegung und den Schwulen bei den Grünen, sage ich jetzt mal, also den Schwulengruppen bei den Grünen. Und die haben bei uns im Archiv auch sehr, also bei uns mit unseren Unterlagen auch geforscht. Spätestens da haben wir uns aktiv, seitdem beschäftigen wir uns eigentlich damit, dass wir Wege suchen, das aufzuarbeiten. Wir sind ein Museum und unser wichtigstes Format, würde ich jetzt mal sagen, sind Ausstellungen zu machen. Das ist ja sozusagen unser Brot- und Buttergeschäft. Und es hat relativ lange gedauert. Sie können halt das nicht beschließen und morgen Ausstellungen machen. Sie brauchen Geldgeber, sie brauchen Funding dafür, sie brauchen eine relativ lange Vorbereitung dafür. Und deswegen hat das jetzt auch relativ lange gedauert.
Wie zeigt sich das denn in Ihrer Ausstellung? Also was sieht man da?
Also wir haben ja das Problem, dass wir auf der einen Seite in der Kultur, nicht nur in der homosexuellen Kultur, sondern insgesamt in der Kunst- und Kulturgeschichte, haben wir eine große Vielzahl von sexualisierten Darstellungen von jungen und sehr jungen Körpern. Das ist ja ein Sujet, was in der Kunstgeschichte wirklich vielfältig zu finden ist. Und wir wollten in dieser Ausstellung diese Bildprogramme natürlich nicht reproduzieren. Wir wollten aber gleichwohl zeigen, dass diese Bildprogramme die man eigentlich seit Anfang des Jahrhunderts verfolgen kann, mindestens, dass die natürlich sehr breit rezipiert wurden und damit auch sehr wirksam waren. Und wir haben sehr lange darüber nachgeknobelt, wie wir das machen können, dass wir das einerseits zeigen, dass wir es andererseits dokumentieren können, aber andererseits das nicht als künstlerische Produktion wiederum verherrlichen wollten. Also wir wollten im Grunde das zeigen und gleichzeitig den ästhetischen Genuss, in Anführungszeichen, den das ja für manche hat, unterbinden. Und wir arbeiten deswegen nicht mit Originalen, sondern wir arbeiten ausschließlich mit Reproduktionen, weil man mit Reproduktionen auch ein bisschen kreativer, sag ich jetzt mal, umgehen kann und zeigen sozusagen Bildprogramme, ohne dass wir sie explizit zeigen. Das ist die eine große Schiene, die wir verfolgen. Und die andere sind natürlich diese vielfältigen Zeugnisse, und das ist dann wiederum Text, Texte in den 70er und 80er Jahren, all die Interviews, Manifeste, programmatische Schriften, auch Plakate, die die Zusammenarbeit und die Zustimmung von Seiten lesbischer und schwuler Gruppen und Gruppierungen für pädosexuelle Forderungen dokumentieren. Und wir zeigen aber auch gleichzeitig, dass es immer schon auch Gegenstimmen gegeben hat. Also die waren nicht, sagen wir mal, die waren jetzt nicht so laut und so massiv, aber die hat es gegeben und die wollten wir auch unbedingt würdigen. Wir dokumentieren einerseits das kulturelle Bildprogramm, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass das so akzeptiert war, weil es so normalisiert wird dadurch. Also können Sie ja heute in der visuellen Kultur immer noch weitgehend sehen, wie sehr der Jugendkult in Anführungszeichen da immer noch wahnsinnig relevant ist. Und auf der anderen Seite dokumentieren wir gegen die gängige Geschichtsdarstellung, wie sie in vielen Darstellungen queerer Geschichte immer noch, ich sag mal, behauptet wird, das sei nur ein Randphänomen gewesen, diese Allianzen mit den sogenannten pädosexuellen Aktivisten, zeigen wir in großer Breite, wie breit und wie intensiv diese Zustimmung und diese Bündnispolitik auch innerhalb der schwulen, lesbischen, mehr schwulen und auch lesbischen Bewegungen der 70er und 80er Jahre mitgetragen worden ist.
Kommen auch Opfer zu Wort?
Ja, natürlich. Zentral für die Ausstellung war von Anfang an für uns, dass die Stimmen der, also ich würde sagen, man kann sowieso sagen, dass die Betroffenen zentral sind. Das war ja im Canisius-Kolleg so, das war in der Odenwald-Schule so. Die Betroffenen sind die Treiber für Aufarbeitung. Ohne die Betroffenen, ohne die Hartnäckigkeit von Betroffenen würden wir wahrscheinlich heute noch nicht über die Odenwald-Schule sprechen. Wir haben ein großes Exponat am Anfang der Ausstellung, wo wir 8, 9 Geschichten von Betroffenen als Audios haben, die ihre Geschichte erzählen. Und zwar, es sind sehr unterschiedliche Geschichten, die zum Teil in den Milieus spielen, in denen die wir erzählen. Aber wir erzählen auch zum Beispiel eine Geschichte, eine Person erzählt die Geschichte über einen sexuellen Missbrauch in ihrer eigenen Familie. Wir wollten da einfach nochmal die Breite dieses Phänomens zeigen. Und in dem zweiten Raum spielen die Betroffenen nochmal eine sehr wichtige Rolle. Die haben das erste und das letzte Wort. Wir haben Betroffene gebeten, uns ein Interview zu geben und uns einfach nochmal zu sagen, was bedeutet Aufarbeitung? Was ist die Forderung von Betroffenen? Was müssen wir als Institution tun? Was müssen wir als Bewegung tun? Was ist deren Perspektive darauf? Und damit schließt die Ausstellung mit so einer großen Videoinstallation, wo sehr unterschiedliche Personen aus den betroffenen Initiativen nochmal zu Wort kommen.
Könnte es sein, dass Ihre Ausstellung vielleicht Grundlage auch für Entschädigungsforderungen sein wird?
Also, an wen?
Ja, das ist die Frage, ne? An Organisationen, also Vereine?
Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben, also die auch schwierig ist in der Aufarbeitung, weil im Unterschied zu zum Beispiel einer Kirche oder einer Partei hat eine Bewegung natürlich keine Adresse. Und das Schwule Museum ist auch kein Tatort. Wir sind ein Tatort in Anführungszeichen insoweit, als wir dass wir Bestände, die uns übergeben worden sind, lange Zeit unkritisch bewahrt und nicht kritisch reflektiert haben. Aber woraus können sich da Entschädigungsforderungen ableiten?
Ist das am Ende auch ein Grenzgang für das Schwule Museum und für letztlich einen Ort, der ja auch für Emanzipation steht, der ja auch für eine marginalisierte Gruppe steht, die sich über Jahrzehnte auch eine Position erarbeitet in der Gesellschaft und dann plötzlich mit sowas konfrontiert wird?
Ja, das ist so, das ist auf jeden Fall ein Wagnis, was wir da eingehen, weil natürlich, also das Schwule Museum steht unter Beschuss und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gab ja in den vergangenen Monaten mehrfach Anschläge auf das Schwule Museum. Es ist auf uns geschossen worden, auf unsere Front ist, wir sind beleidigt worden im Eingangsbereich, wir sind angegriffen worden mit Wasserbomben und es gab Graffiti. Also wir sind das Schwule Museum, aber überhaupt die queere Bewegung oder die queere Kultur wird er attackiert von Seiten von rechtskonservativen und rechten Strömungen. Und das in dieser Atmosphäre, so eine Ausstellung zu machen, ist natürlich ein Wagnis. Und wir haben im Vorfeld natürlich viel darüber diskutiert, ob wir, also es gibt viele Leute, die sagen, wie könnt ihr das machen in diesen Zeiten, wo wir so unter Druck stehen? Ja, das ist ein Wagnis, aber wir sind eine Bewegung, die für sexuelle Selbstbestimmung einsteht. Wir sind eine Bewegung, die für eine, ich sage jetzt mal sehr pathetisch, für eine bessere Welt einsteht. Und wir sind es einerseits den Betroffenen, die in unseren Anführungszeichen Räumen und Kontexten zum Opfer geworden sind, schuldig. Wir sind uns aber auch selber schuldig, wenn wir die Glaubwürdigkeit als eine progressive, emanzipatorische Bewegung behalten wollen.
Das sagt Birgit Bosold, Kuratorin am Schwulenmuseum in Berlin, das jetzt also mit einer bemerkenswerten Ausstellung ein Wagnis, wie Birgit Bosold auch sagt, an die Öffentlichkeit geht. Bis Februar nächsten Jahres ist das zu sehen. Da geht es um die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen innerhalb der queeren Bewegung. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, bitte. Vielen Dank für die Einladung.